Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Ja, und das ist eine etwas besondere Folge. Wir haben vor langer, langer Zeit schon dieses Interview aufgezeichnet. Warum es so lange hier gelegen hat, ist eigentlich, ich will nicht sagen meine Schuld, aber es kam anders als geplant und es war so, dass wir eigentlich was zur Überbrückung gedacht in der Zeit, in der ich umziehe. Dann haben wir aber in der Zeit normal weitergemacht, normale Folgen waren nicht. Da denkt man sich, ach ja, könnte ich ja da mal irgendwann machen und dann gab es nie so richtig die Gelegenheit und dann war ich längere Zeit krank und. Alles Geschichten, egal, interessiert euch nicht. Jetzt gab es aber wieder einen schönen Aufhänger, weswegen wir es ausgerechnet jetzt veröffentlichen können. Es geht im Prinzip, ja, ich will nicht sagen um die Geschichte, das wäre vielleicht ein bisschen groß, aber es geht um den Hosenmacher oder Radsportbekleidungsausrüster, wie auch immer, sie werden wahrscheinlich ein viel schöneres Wort dafür verwenden, als ich es tue. Evolve, die jetzt justament vor ein paar Tagen eine E-Mail rumgeschickt haben, so nach dem Motto, unsere neue Hose, unser neues Modell mit neuem Polster, alles nochmal shiny und mit Glitzerstaub. Alles besser. Und da dachte ich, na komm, das Interview hast du noch da liegen. Dann veröffentliche das doch jetzt endlich mal. Und ja, gesagt, getan. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte, muss ich zugeben, beim Aufnehmen sehr, sehr viel Spaß. Sehr schönes Gespräch und wie gesagt, bitte seht es im Kontext, dass dieses Interview aufgenommen wurde im Spätsommer des letzten Jahres. Aber ich glaube, es ist interessant genug, wenn auch über die Geschichte der Firma, über Vorgehensweisen etc. gesprochen wird und im aktuellen Kontext der neuen Hose auch, denke ich, für jeden interessant. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Übliche, bedanke mich für alles und so weiter und so fort. Das kennt ihr ja schon. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und auch jetzt in unserer Sommerüberbrückungspause haben wir einen illustren, schönen, freundlichen, mit der Industrie verwobenen Gast. Und zwar spreche ich heute mit Stefan von... Nun ja, ich überlege immer genau, wie man euch ausspricht, muss ich ehrlich gestehen. Ich überlege noch, ob ich richtig liege. Es gibt ja so Firmen, Lisein zum Beispiel. Da habe ich, glaube ich, schon 4 oder 5 verschiedene Versionen gehört, wie man es ausspricht. Stefan, bin ich mit Evolve richtig? Evolve?
Naja, wenn du unsere Marketingagentur fragst, dann sagen die natürlich Evolve, weil das schön neudeutsch klingt.
Okay.
Wir sind bodenständige Schwaben. Wir sagen dann und wann auch Evolve.
Evolve, okay. Ja. Ever, VE dahinter geschrieben. Mit Ever, Forever oder wie kam der auf den Namen, fällt mir gerade mal so am Anfang erstmal ein.
Nee, also der Wortstamm ist Valve, kommt aus dem Französischen, gibt es im Englischen, gibt es im Deutschen als Fremdwort, bedeutet Schwung, Antrieb, Dynamik und das ist bei uns auch im Markenkern verankert. Und wenn man das von vorne liest, dann steht da Ever und wenn man ein bisschen zurückspringt wieder, dann steht da Valve und das ist der immerwährende Schwung, das knüpft so ein bisschen anders an diesen Flow-Zustand, den man ganz gern beim Ausdauersport erreicht und wir wollen halt Produkte machen, die Leute möglichst wenig an diesem Flow-Zustand hindern und deshalb der immerwährende Schwung. Das bildet sich bei uns auch im Emblem ab. Also wir haben ja solche Tränen-Es. Wir haben schlussendlich den Kreis, den Petrolfarben, der den immerwährenden Schwung nochmal aufgreift.
Eine Frage hast du mir damit schon beantwortet. Wie nennt man genau die Farbe? Also die
Petrol.
Petrol.
Petrol, ja. Es hat so ein Blaugrün.
Ich war mal, Podcasts leben ja auch ein bisschen davon, dass es sehr persönlich ist. Ich war mal auf einem The Wolf-Konzert, musste ich mir gerade zurückerinnern, was sehr schwunglos war insgesamt. Also ich glaube, da hatte der Sänger sich einiges an Schwung vorher reingepfiffen.
Möglicherweise, also das geht bei uns anders.
Ja, wir haben schon das sind die Schwaben dann halt, ne? Das
Boot, genau. Der linke Rapport. Die wollen nicht viel reden. Aber machen schon.
Genau. wann habt ihr angefangen damit? Also seit wann gibt es so? Also das sind wahrscheinlich Fragen, die du jetzt schon 100 Mal beantwortest, aber ich glaube, für viele Hörer ist es trotzdem noch interessant.
Genau, vor allem mit so einem useligen Namen. Ne? Nee, also wir hatten mal vor, das sind jetzt 7 Jahre her, so abends angefangen, ein bisschen rumzudaddeln. Da hießen wir noch anders, da hatten wir vor dem Evolve ein L. Genau. Ja, da kennen uns vielleicht manche Hörer. Da waren wir klein und haben abends mal probiert und uns weiterentwickelt und dann kam eben eins zum anderen und wir hatten irgendwann ein schönes Produktportfolio stehen. Wir hatten eine Mannschaft beieinander, wo wir gesagt haben, eigentlich müssten wir mal unseren Markenauftritt, den Gesamtauftritt ein bisschen renovieren. wollten dann eigentlich gar kein Renaming machen, aber die Agentur meinte, liebe Leute, also ihr kommt jetzt hier mit einer Marke daher, die heißt Le Verve. Wenn ich mir das angucke, dann schaut das aus wie französische Unterwäsche. Das ist Verve, das haben wir kapiert, aber dann steht der falsche französische Artikel davor und nein, so kam dann eins zum anderen und also wir sind jetzt super happy mit dem Ding und also wir sind jetzt nicht so jung, wie wir erscheinen mögen. Also wir haben schon Erfahrungen im Business und sind jetzt eben an dem Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, wir gehen mal raus. Bis vor anderthalb Jahren, aus dem Start von Everf, hatten wir nach außen nie was gemacht. Ne? Mhm. Und haben gesagt, jetzt als Schwaben haben wir ein schönes Produktportfolio beieinander, mit dem wir zufrieden sind und jetzt gehen wir mal raus und klappern ein bisschen.
Nochmal der Schritt davor, also als er dann Le Verve gegründet hat, also was mich jetzt direkt an den Herrn Lefebvre erinnert hat von Quickstep. Ihr seid jetzt die Hausmarke von Quickstep.
nee, irgendwann werden die schlechter, also, das ist ein schöner Markt, aber so groß sind wir dann doch noch nicht.
Na, aber Lefebvre, also obwohl, ich weiß nicht, ob ich mit Lefebvre Geschäfte machen möchte, um ehrlich zu sein.
Nee, ich glaube auch, der schaut hat man schon ein bisschen gangstermäßig aus.
Wie seid ihr denn überhaupt, also ihr seid, wenn ich jetzt Lefebvre, wenn ich jetzt meine Schnellrecherche jetzt ergeben hat, wurde so vor 6, 7, 8 Jahren ungefähr seid ihr dann?
Genau. Also es ist relativ simpel, also
ihr habt ja vorher was anderes auch noch gemacht oder macht das ja immer noch teilweise so?
Immer noch. Also jetzt ist tatsächlich so, steht die Gretchenfrage an und die wurde just heute beantwortet. Also wir werden nächstes Jahr nichts anderes mehr machen. Also wir werden uns jetzt fulltime auf Everf konzentrieren. Also
irgendwann war doch mal der Tag, wo ihr zu dritt da gesessen habt oder zu zweit oder zu viert oder wie auch immer
mit genau,
x
genau,
Leuten.
Genau. Und habt gesagt, ja, also wir saßen, also die zu Leverf-Zeiten saßen wir noch zu zweiter, das war mein Bruder und ich. Und naja, wir sind halt beide mal so Rad gefahren, dass wir unsere Klamotten immer bekommen haben. Und dann war die Zeit vorbei mit dem ordentlichen Radfahren, dann gab es keine Klamotten mehr umsonst. Und man musste sich das Zeug kaufen und hat sich das angeschaut und dachte so, nein, entweder nicht schön oder zu teuer oder zu schlecht gemacht. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, ja gut, zwei Yogis von der Alp denken, sie könnten es besser. So, also wir haben natürlich schon einen Background in dem Business. Unsere Mutter ist Schneiderin, wir kennen zum Beispiel die Firma Gonzo noch, als sie hier noch produziert hatten. Also wir sind ja quasi seit dem Zeitpunkt, wo wir Fahrrad fahren, das ist auch schon ein paar Jährchen her, immer an dem Thema dran gewesen. Also wir wussten schon, wie es geht. Dann kommt hinzu mein Bruder Andreas, der ist Architekt, der hat ein sehr gutes Vorstellungsvermögen, was die Verwandlung von 2D-Elementen zu 3D-Formen betrifft. Und das ist dann ganz zuträglich, wenn es um Radbekleidung geht.
Ja, klar. Also das hat mich nämlich wirklich sehr, sehr interessiert, weil jeder hat wahrscheinlich in seinem Leben so 2, 3 Mal die Momente, wo er sich sagt, ach, das würde ich mal gerne machen oder da könnte man was besser machen oder anders. Es muss ja nicht unbedingt besser, vielleicht auch anders machen. Und die wenigsten setzen es dann um oder setzen es um und machen es als Hobby nebenher. Aber ne, weil das, was wir hier machen, ist ja auch im Grunde genommen was anders. Ne, wir wollten damals auch ein bisschen was anders machen und machen es dann als Hobby. Aber dann auch noch den Schritt zu machen, ist um die Selbstständigkeit zu gehen und es dann gut professionell zu machen.
Also wir hatten Gott sei Dank die Jahre über immer, wie soll ich sagen, verständnisvolle Arbeitgeber, die uns die Chance geboten haben, es zu machen oder auch nur abends zu machen, das war nicht dann furchtbar hat. Und das hat sich jetzt halt einfach eine Dimension entwickelt, wo man sagen muss, für ein Hobby ist das zu zeitaufwendig. Und es hat sich einfach auch zu gut entwickelt, sodass man den Schritt jetzt guten Gewissens wagen kann.
Ist das, und hätte ich Verständnis dafür, wenn du das nicht sagen möchtest oder nicht sagen kannst, angenommen, ihr würdet jetzt in 2, 3, 4, 5 Jahren sagen, das war jetzt doch nicht der, also ne, das, um Gottes Willen, habt ihr so eine Fallback-Lösung, also so nach dem nach dem Motto, wir machen jetzt ein 3-jähriges Sabbatical und wenn es dann nicht mehr klappt, können wir zurück? Gibt es so eine Art? Gibt es so etwas, also auch generell, also nicht nur für euch?
Sondern also ist es so, also muss man ein bisschen differenzieren. Mein Bruder ist Architekt, der hat sich auch einen guten Namen gemacht. Ob der jetzt in seinem alten Büro unterkommt, ist die Frage, aber mit den Skills, die er hat, ist das kein Thema. Und ich als Berater war in zig Firmen.
Okay.
Das ist für mich dann eher ein Thema,
wo. Okay, ja, ist ja schön. Also das, dann kann man ja auch beruhigter an sowas rangehen, ne? Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, katholischer Priester geworden bist und verlässt den Verein, dann ist es schwierig wieder zurück.
dann ist Ende Gelände. Ja, genau. Also da gibt es immer Fallback-Lösungen,
ja. Ja, okay. Also dann, aber es muss man, ist ja auch irgendwie vielleicht noch eine interessante Fragestellung für Leute, die sich
die vielleicht nicht in so einer glücklichen Situation sind wie ihr, ne, dass es da direkt so eine Möglichkeit gibt, es zurück. Ich glaube, dass es sehr oft und sehr viele Firmen vielleicht nicht entstehen oder Ideen nicht umgesetzt werden, weil Leute einfach da nicht die Schubse haben, diesen Schritt zu machen.
Ja gut, wir hatten leider auch das Glück, dass wir konnten schon so eine Zwischenlösung, wir sagen immer so eine Hasenfußlösung fahren, wo wir halt in unseren bisherigen Jobs verblieben sind. Inzwischen glauben wir, dass wir das zu lange gemacht haben, weil das ist immer so eine Geschichte, wo man dann doch nicht den hundertprozentigen Zug für die Firma aufbaut, weil man halt immer noch so quasi Sicherheitsnetz hat und denkt so, naja, okay, komm, dann, ja. Und das wollen wir jetzt bewusst mal angehen und sagen, jetzt springen wir ins kalte Wasser, jetzt muss das ziehen und dann
Aber das hat euch wahrscheinlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass das euch so manche schlaflose Nacht, wie soll man sagen, ihr vermeiden konntet dadurch. Ne?
Weil, mit Sicherheit. Also aber man sieht es, man lernt relativ schnell dann mit so einem Druck umzugehen. Und wir haben dann halt bei dem Sprung jetzt schon gewisse Prämissen. Also wir wollen halt echt vermeiden, dass wir in die Hände von irgendwelchen Finanzjongleuren geraten, die uns dann auch Sonntagnachmittags anrufen und uns einen wahnsinnigen Druck machen. Das wollen wir vermeiden. Also wenn, dann muss das Ding einfach solide finanziert sein, sodass wir da zumindest einfach ruhige Nächte haben.
Ja, eben der Sonntagabendanruf. Wie viele Bestellungen habt ihr am Wochenende bekommen?
Genau. Und das, also ich meine, das ist schon üblich, wenn man sich halt einen entsprechenden Investor reinholt.
Dann habt ihr irgendwann, also vor diesen Anfang der 2010er Jahre.
Oktober, sehr wird 19.
Bitte?
Ja.
Habt ihr die so die ersten, wie muss ich mir das vorstellen? Also habt ihr da gesessen und hat Stoffbahn gehabt und hat gesagt, okay, jetzt probieren wir mal rum? Weil ehrlich gesagt, nähen und also ich habe ein sehr großes Faible für Radsportbekleidung, aber es steht völlig diametral zu meinem Verständnis dafür, wie so etwas produziert wird oder wie man sowas macht. Habt ihr da gesessen am Küchentisch und habt genäht oder wie steht das?
Also tatsächlich die ersten Dinge entstanden in Mutters Nähstube. Also da gab es auch Nähmaschinen und alles drum und dran. Da braucht man nur Zutaten. Die Zutaten lasse ich beschaffen. Das ist jetzt nicht besonders schwierig. Dann guckt man sich halt mal zwei, drei Produkte an und dann erkennt man relativ schnell, wie das funktioniert. Das ist wirklich kein Hexenwerk.
Also ihr habt dann Hose A, B, C gekauft, habt die Nähte mal aufgetrennt und habt dann die Stoffbahn da gehabt und habt dann gesehen, alles klar, ich sehe folgendes Muster. Das ist da besser, das ist da besser, das ist da besser und das hätte ich dann aber trotzdem auch noch gerne zusätzlich und so entsteht eine Hose. Ungefähr. Genau.
Also wir hatten jetzt nie so diesen Copycat-Approach, wir hatten halt eher so die Herangehensweise zu sagen, okay, wir schauen uns mal Dinge an und dann versuchen wir herauszufinden, warum jetzt was so gemacht wird und ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und so. Also wir versuchen schon immer drüber nachzudenken. Also wir rennen jetzt auch keinen Trends hinterher, wir gucken uns schon den Markt an, so ist es nicht. Aber wir hinterfragen das schon sehr stark vor einer technisch-funktionalen Sicht.
Das hatte ich jetzt auch gerade so gar nicht Copycat-mäßig gemeint, sondern eher so sich, was wie du gerade meintest, ne, ich stelle mir den Markt auch immer dann vor wie so einen großen See oder so einen Kuchen besser noch. Und dass man sich dann guckt, okay, von diesem Stück Kuchen, von dieser Firma und dieses Stück Kuchen und diese Stück Kuchen, so gucken, was ist etwas, was gut funktioniert und gebe meine eigenen Zutaten damit zusammen.
Ja.
Ich habe hier eine Editiermarke, kein Problem, wenn du dran gehst.
Aber ganz gut, machen wir mal kurz Stopp, weil das Telefon.
Ganz entspannt, easy.
Sorry, bin wieder da.
Überhaupt gar kein Problem. Wir hatten schon Feuerwehrsirenen und Katzen mit epileptischen Anfällen während der Sendung.
Okay.
Insofern.
Okay, also gut, da sind wir keine Ausnahmen.
Ja, absolut nicht. Ich versuche den, also ich sage dann noch immer, jetzt haben wir gerade mal geschnitten, weil irgendwas dazwischen kam, weil das merken die meisten eh. Wir hatten jetzt gerade kurz geschnitten, weil was dazwischen war. Ich glaube, mein letzter Gedanke war, dass ich gesagt habe, es war gar nicht Copycat-technisch gemeint, sondern so nach dem Motto, was ist einem selbst wichtig und was sieht man, wo andere Sachen verbessert werden können. War die Hose das erste Produkt? Also war es wirklich, dass ihr gesagt habt, okay, das wird unser Fokus?
Ja, weil also Das ist relativ einfach. Ich meine, das kennt jeder, der Rad fährt. Mit, also ohne gute Hose ist immer schwierig. Die anderen Produkte, die differenzieren sich schon. Also ich sag mal, im normalen Radfahrklima tut vieles. Es wird erst wieder schwierig im Herbst, Winter. Da sind dann schon gewisse Kniffe zu beachten. Aber im Frühjahr, Sommer, zu normalen Temperaturen, wo jeder ein kurzes Trikot fährt und vielleicht eine Armlinge, Beinlinge, ist das keine so starke Differenzierung. Die Hose muss funktionieren. Wenn die nicht funktioniert, dann ist es ein Elend.
Die Armlinge müssen natürlich farblich passend von der gleichen Firma auch zum Trikot passen, sagt der Armling-Fetischist in mir. Ne? Also das ist auch nicht so einfach, aber ich weiß, was du meinst. Ne?
Nee, also da, wie gesagt, das machen wir alles ordentlich. Die Produkte, die dazugehören, die verkaufen ja auch gerne mit und freuen uns, wenn die Kunden ein komplettes Set von uns haben. Aber wir sagen schon, die Hose muss sitzen, da darf nichts wackeln.
Ja, ich bin, also wenn du meinst, das muss im Set sein, also ich bin auch immer ein Freund davon. Und wenn es die sechste Hose ist, die dann im Schrank hängt, wenn ich zu dem einen Trikot, was ich da habe, noch nicht die passende Hose habe, dann also ja. Ne, das ist halt schwierig, also in meiner Sicht, in meiner Welt. Ne? Also ich kann auch verstehen, dass anderen Leuten das total egal ist, ne? Aber bei mir kann lieber der ein oder andere kleines Fleckchen am Rad sein, als dass ich da nicht passende Sachen habe. Also da hat jeder seinen Fetisch, glaube ich, oder jedes Tierchen sein Pressierchen.
Ja, ich meine, das sind dankbare Kunden für uns.
Ja, das gehe ich auch von aus. Na, warte mal ab, wenn erst mit der Umzug, mit der Einrichtung alles ach, ich will gar nicht drüber nachdenken. Also, Hose war das Erste. Und dann habt ihr da gesessen, habt euch Schnitte angeguckt, habt euch überlegt, wie es bei euch sein soll. Wie ist das dann so, wenn du das erste Mal, also anders gefragt, ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen, deswegen muss ich auch manchmal vielleicht so blöd fragen, wenn ich so eine Hose zusammenschneide oder zusammennähe dann, ja, gibt es dann in diesem ganzen Prozess so Zwischenschritte, wo ich sage, ich probiere die jetzt mal an, obwohl sie noch nicht ganz fertig ist, also wie sind die Bündchen, wie eng ist die geschnitten oder so, oder machst du die komplett fertig, sie liegt da und dann ziehst du sie an und denkst beim ersten Mal, so, das war es jetzt dann doch nicht.
Ja, also du kommst bei der Hose, es ist echt schwierig, das Einzige, was du weglassen kannst, ist mal die Träger in einer ganz frühen Phase. Aber schon, wenn du mal so einen gewissen Punkt überschritten hast, wenn du am Pfeilen bist, brauchst du eine komplette Hose. Also wir hatten zum Beispiel bei der Mi, hatten wir für die erste Generation mehr als 70 Prototypen. Und wenn du jetzt den ersten Prototypen sehen würdest, den ich fahren musste, wird sich totlachen. Und also ich fand es gar nicht zum Totlachen. Es war ein grauenhaftes Ding. Es war absolut elend zu fahren. Und von Nummer 1 bis dann finales Produkt war das halt so ein klassischer, ich würde nicht sagen Trial-and-Error-Approach, aber du gehst halt schon her und drehst an der Schraube. Und weil das halt, das waren unbeschrittene Pfade, das war eine komplett andere Konstruktion, da konnte man sich jetzt nirgends irgendwo annähern, musste es halt einfach Schritt für Schritt gehen und bist dann halt teilweise 5 Schritte in die falsche Richtung gegangen, bis du es gemerkt hast und hast halt wieder neu angefangen. Das war schon zäh.
Wenn du sagst jetzt Modell 1, ne, als sozusagen die erste fertige Hose, wie muss ich mir das, also was ich mir schwer vorstelle, gibt es, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, ich kenne, weil ich es selber gar nicht, weil ich in keiner Branche arbeite oder in einer Branche nicht arbeite, wo es sowas gibt, aber gibt es so, ist das Softwareentwicklung, kennt man das ja, so eine Art, Verlauf, Versionsverlauf oder so, wie hält man das fest? Also sagt man dann, okay, Schnitt A, B, C, D, E oder muss ich mir das wie in so eine Produktmatrix vorstellen mit dem Polster und das?
Also wird also die Hosen selber, also die fertigen Produkte, die landen irgendwo im Karton, die nichts taugen und die schnitttechnische Entwicklung wird natürlich im CAD nachgehalten, weil sonst kommen wir völlig durcheinander. Ja. Man muss dann schon wissen, bis zum welchen Punkt der Weg funktioniert hat, den man beschritten hatte. Und dann halt sagen, okay, und welches Feature, das man dann auf dem falschen Weg als nächstes eingeführt hat, war halt eben falsch. Und dann muss man wieder an den Ursprungspunkt zurückfinden können und sagen, okay, und jetzt auf der Basis, wie drehe ich das weiter?
Das ist, was ich bei uns den Kunden zum Beispiel auch immer sage, wenn die sagen, am Rad klappert's, ne? Was habt ihr denn gemacht? Ja, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mir aufs Rad gesetzt und dann hat es geklappert. Ich so, ja, viele Sachen auf einmal ändern, funktioniert halt seltenst. Nee. Also da muss alles richtig sein, damit das dann funktioniert. Prototyp 1, was war denn so die erste Hose, wo du gesagt hast, oder ihr gesagt habt, ich sage jetzt einfach immer, wo du, und ich meine euch aber natürlich als Team, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt die beste Hose, die ich bis jetzt gefahren bin. Kann ja sein, dass ihr später die noch besser gemacht habt, ne? Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist besser als alles das, was ich bisher gefahren bin. Wie lange war das an Zeit und
Entwicklung? Ja, ich würde sagen, das war noch zu Werfzeiten. Das war, ich würde sagen, so nach 3 Jahren, da hat man eine, die war schon cool. Zu damaliger Zeit.
Ja, ja.
Und ich weiß, das waren zig Schritte. Und das, also das ist jetzt nicht nur Wahnsinn, also viel Arbeit im Schnitttechnischen, sondern das betrifft dann auch das Material, das Sitzpolster. Da wird man halt auch von Jahr zu Jahr oder Tag zu Tag schlauer. Mhm. Man informiert sich auf den Messen, trifft Leute, bildet sich ein Netzwerk aus, lernt da noch mehr, als einem der Lieferant eigentlich sagen will. Also es ist schon interessant. Also wir sind, wenn ich überlege, was wir jetzt wissen, verglichen mit auch vor 2, 3 Jahren, ist schon ein enormer Unterschied.
Das klingt für mich ein bisschen, und gerade eben hatten wir auch so eine Analogie, ein bisschen auch wie so ein Bäcker. Man hat verschiedene, oder ne, also so ein Gericht, man hat verschiedene Zutaten, dann lernt man, wie man sie miteinander kombinieren soll. Was ich irgendwie so als Analogie ganz gut finde. Wann, in welchen Stückzahlen produziert? Also habt ihr dann immer eine Hose oder habt ihr, weil ihr zu zweit seid und zu zweit getestet habt, habt ihr dann immer jedes Modell zweimal getestet oder verlässt du dich dann, kannst du dich hundertprozentig darauf verlassen, dass dein Bruder sagt, na, das ist nix, da müssen wir hier was ändern, oder wie ist also, das Testen gelaufen am Anfang?
Also in frühen Prototypenphasen sind die Dinger nur mein Bruder nicht gefahren. Mhm. Das reicht. Also wenn man mal so ein paar Hosen gefahren hat, dann weiß man schon, auf was man gucken muss und was geht und was nicht geht. Ja. Und wenn man dann in die Phase kommt, wo man sagt, naja, jetzt sind wir relativ nah dran, dann haben wir eine große Testgruppe. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Ärzte, die halt irgendwie ganz viel Geld ausgeben und auf kleinste Detail achten. Das sind Vielfahrer, das sind Messenger. Also wir haben da alle möglichen Leute, mhm, und geben das Zeug mal raus und gucken, was passiert.
Mhm. Also das sind dann, die rekrutieren sich dann aus dem Freundeskreis oder von ehemaligen Käufern,
genau,
die irgendwann durch übertriebenes Feedback, genau, oder was heißt, ne, rekrutiert haben.
Ja, okay. Und wir wollen auch bewusst eine bunte Mischung, weil also ja, wenn ich mir zum Beispiel, was wir eigentlich gar nicht machen, ist mit Profis arbeiten, mhm, weil die Profis sind versaut, und also entweder sind sie versaut oder sie sind die können da nicht genug differenzieren, weil die sind, also bei Hosen sind die ziemlich hart. Ja. Sie merken die keine großen Unterschiede, die kaufen immer 2 Nummern zu klein und dann passt das schon.
Ich habe mich extra noch im Vorfeld von dieser Sendung mit einem ehemaligen Profi unterhalten, über Hosen auch. Aha. Und habe gesagt, was war denn dir damals, oder mehrfach haben wir schon darüber gesprochen, und da habe ich gefragt, was war dir denn wichtig? Mal der Mai flache Nähte, da soll nichts drücken. Und lieber nicht eine Hose für 400 Euro, sondern eine Hose für 100 Euro, aber dafür 4 Stück davon und dann immer wechseln, damit die Polster nicht durchgesessen sind.
So.
Ja. Das war's. Bündchen nicht zu eng, also der Übergang Bündchen zu Hose sozusagen ganz nett. Silikonding da drauf, damit es nicht hochrutscht, aber das reicht mir dann auch. Das war so das Feedback. Aber die fahren sich halt auch alles platt, ne, und stumpf und merken nichts mehr.
Ja, und die haben ihr Setup auf dem Rad gefunden. Das haben sie über tausende von Kilometern eingeschliffen. Da macht die Hose, wenn sie jetzt nicht wirklich komplett falsch gemacht ist, keinen Riesenunterschied.
Ja, und vor allen Dingen, die haben auch die Möglichkeit, sich lang genug und ohne sich Gedanken über das Geld machen zu können, müssen, den richtigen Sattel für sich zu finden. Ne? Weil ich finde immer, gerade im Hobbybereich oder so, die Leute, so unser eins, der vielleicht so seine, keine Ahnung, früher mal 5 bis 10.000 Kilometer im Jahr fährt, ne? Ich habe oft den Eindruck, dass die immer noch auf Sätteln sitzen, die nicht hundertprozentig die richtigen immer sind. Viele haben schon ganz gute gefunden, aber da fehlen dann vielleicht noch so die letzten 10-20%, und die kann man halt über eine gute Hose dann ausgleichen. Ne? Deswegen sind die guten Hosen da vielleicht sogar noch wichtiger als bei den Profis.
Ja, mit Sicherheit, ja. Mhm. Wobei wir sehen ja bei uns, nachdem wir so eine elektronische Druckmessung auch bei uns anbieten, sehen wir schon viel in Bezug auf diese Schnittstelle, also Sattel-Hose. Mhm. Und da muss man sagen, das Sattel ist relativ wenig das Problem. Das größere Problem bei Leuten, die jetzt zu uns kommen und sagen, sie haben Sitzprobleme, ist einfach die Sitzposition.
Okay.
Also die Leute nutzen ihren Sattel nicht richtig, ja. Und dann sage ich denen immer, also jetzt setzen wir euch drauf, jetzt gucken wir es uns an und dann schauen wir mal, ob ihr so eine Hose braucht. Weil also es ist oft so, dass man über kleine Korrekturen in der Sitzposition schon einen wahnsinnigen Effekt erreichen kann. Kann man natürlich kombinieren mit der Hose, da gibt es dann also mit der Mi-Hose natürlich gewisse Vorteile noch. Mhm. Aber das größte Problem liegt oft woanders.
Das kann ich wirklich so, also ich möchte gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie groß der Stift ist, den ich nehme, um das zu unterstreichen und Ausrufezeichen einzusetzen. Ich habe mich auf der Berliner Fahrradschau von Esculap auf so ein Sitzknochenabstandsmessding gesetzt. Die haben mir dann gesagt, alles klar, hier, das ist dein Sattel. Ich so, okay, ne? Hab mir den gekauft dann irgendwie 2 Wochen später, weil ich dachte, na, die müssen es ja wissen und alleine aus Neugierde dieser Methodik gegenüber. Bin damit gefahren und zwar nur bei so einer Critical Mass, hier so 25 Kilometer, ne? Und hätte den Sattel am liebsten in die Büsche geschmissen. Und zwar noch während der, also ich wollte lieber im Stehen nach Hause fahren, als auf diesem Sattel nach Hause kommen. Hab den danach einfach mal ein bisschen vorne hinten justiert und hab dann die richtige Position gefunden und möchte seitdem keinen anderen Sattel mehr fahren. Und das ist auch ein großer Faktor, wie du es gerade eben beschrieben hast schon, ne? Also
wir hatten auch gerade, wie du es gesagt hast, wir hatten schon einige Leute mit Esculap-Satteln da. Und wir finden das Prinzip total cool. Also es ist absolut einleuchtend. Nur wenn du halt nicht schön auf der hinten erhöhten Fläche sitzt, dann sitzt du irgendwo dann, wenn du weiter vorne sitzt, wir sagen immer Sattel-Nirvana dazu, da funktioniert der Sattel halt nicht, ja? Zumindest so nicht, wie ihn sich die Leute ausgedacht haben und dann ist es halt blöd.
Ja, dafür ist er nicht gemacht, so genutzt zu werden.
Also
kann auch kein Benzin in Diesel packen und funktioniert auch nicht.
So ist es.
Ja. Wenn ihr dann irgendwann mal an dem Punkt gewesen seid, eure Community, die Menschen um euch herum, die sagen euch so, pass auf, der ist besser, also die Hose ist besser als die davor. Ab wann sagt ihr, weil es muss ja, also ich sehe es immer so, es muss ja auch den Punkt geben, wo man mal ein Produkt loslässt. Weißt du, wo man sagt, okay, jetzt habe ich so einen
Meilenstein. Jetzt geht's.
Genau, jetzt geht's raus. Ich könnte da vielleicht noch was machen, ich könnte da vielleicht noch was machen, aber jetzt ist es eigentlich so gut, dass ich es jetzt gerne verkaufen würde. Wie schwer ist das, diesen Punkt richtig zu definieren?
Das ist relativ einfach.
Ja?
Irgendwann gibt's einen Punkt, da musst du anfangen zu produzieren, weil sonst kannst du kein Geschäft.
Okay.
Also das ist immer so. Vor allem, weil wir sind halt beides Ingenieure, mein Bruder und ich, und da würdest du natürlich schon gern weiter daddeln und du hättest noch 1000 Ideen, ja. Und dann sagst du ja irgendwann, okay, wenn wir jetzt vernünftig noch produzieren wollen, dann müssen wir bis dahin fertig sein. Mhm. Und dann gibt's ein Produkt, das ist nicht 100%, das braucht auch kein Mensch. Das ist dann halt nur 90%. Und das 91. und 92. und 93. Prozentchen, das kommt in der nächsten Generation.
Das ist ja auch gerade, weil ich finde das gerade interessant, diesen Schritt aus der Produktion, wir waren eben schon mal bei so Versionskontrolle von Software. Das ist ja genau das Prinzip, was heutzutage wo Apps davon gehen, einen einmaligen Kaufpreis zu haben und dann wechseln auf so eine Art Abo-Modell, wo man dann sagt, alles klar, damit ich nicht einmal im Jahr irgendwie den großen Release habe, der dann wieder was kostet, mache ich lieber ein Abo-Modell und die Leute bezahlen mich jeden Monat und dafür kann ich dann immer weiterentwickeln und immer neue Hosen, im Irgendwann wird das immer neue Hosen rausbringen, was jetzt als Businessmodell für euch überhaupt nicht funktionieren könnte, ne? Weil du kannst dann, also dafür ist es einfach ein anderer Markt. Aber ich finde, dass es sehr interessant ist, wie man sowas vielleicht mal überdenken würde oder überdenken könnte, damit ihr einfach weiterentwickeln könntet, die ganze Zeit am Produkt arbeiten, ohne irgendwelche Zyklen einhalten zu müssen und ohne irgendwelche, ja.
Na gut, das passiert schon. Also wenn jetzt bei uns, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt das Produkt, das in die Produktion geht, also die Mi-Hose 2018, dann kannst du schon davon ausgehen, dass wenn dann die Produktion hochgefahren ist und man da keine Sorgen mehr hat, und das geht normal relativ schnell, dass dann die Entwicklung der nächsten Generation weitergeht. Das ist ein Prozess, der läuft immer. Mhm. Weil der halt mitunter ganz schön zeitraubend ist. Es kann an kleinen Details hängen und das kennst du selber, wenn du halt die letzten Prozente holen willst, dann die sind aufwendig.
Ja, die ersten 80% sind schnell gemacht.
Die ersten 80 kann jeder, das ist easy. Ja, ja. Das können. Aber dann hinten raus wird's wirklich eng. Und da ist unser Anspruch hoch. Und wie ich vorhin sagte, wir wissen inzwischen viel. Wir haben ein super Netzwerk hier oben. Und da kann man schon noch einiges rauskitzeln.
Eine Frage jetzt noch zurückgehend. Wie lange, wenn ihr jetzt, also ihr sitzt jetzt morgen früh beim Kaffee da und dann kommt euch so irgendwie die zündende Idee für ein Problem, was ihr lange schon gesehen habt, aber noch nicht die Lösung für wusstet. Wie lange würde das dauern, das umzusetzen? Also könnte das dann theoretisch in den nächsten Produktzyklus, also in die Mi 2019 einfließen oder braucht es dann länger?
Nein. Also ich glaube, das unterscheidet uns natürlich von den etablierten Marken. Also wir haben da wahnsinnig kurze Zyklen, weil wir halt alles in einer Hand haben. Mhm. Also wir, die Produktion selber zu machen, ist Fluch und Segen zugleich. In dem Fall ist ein Segen, ja. Wir sind dann sehr, sehr schnell mit dem Update in der Produktion. Wir hatten zum Beispiel bei, als wir noch Leverf waren, hatten wir eine Hose angeboten und die hatte vorne einen ganz tiefen Bund. Mhm. Und dann hatten die Leute rückgemeldet. Also wir fanden das cool, weil maximale Luftzufuhr, ja, das stört nichts. Aber dann kam die Rückmeldung von Kunden, hey, das ist mir viel zu tief, das ist so mein Bäuchchen, das ist da nicht aufgeräumt, ich brauche da was. Und dann haben wir mal zwei, drei Rückmeldungen gesammelt und die kamen halt immer wieder und also 5 Wochen später war das Produkt halt draußen. Mhm. Und das kriegen die Großen nicht hin, ja, weil die sind da natürlich ganz, ganz anders verhaftet. Also wenn es um so Anpassungen geht, die jetzt tatsächlich Schnitttechnik betreffen, sind wir sehr schnell. Bei Materialien kann es mal länger dauern, ne, bis man da dann das hingebogen hat, wie man es gern hätte. Ja.
Übrigens ist
wobei
das...
Auch,
ja, weiter, gerne.
Wobei wir auch da inzwischen, glaube ich, eine Situation erreicht haben, die, ich würde sagen, nahezu außergewöhnlich ist. Wir haben halt Lieferanten hier im Umkreis. Und da haben wir einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Materialspezifikationen, auch im Detail. Und das ist jetzt bei der Größe, die wir haben und bei den Mengen, die wir momentan verarbeiten, nicht Standard.
Ein Schritt zurück. Ja. Ich wäre zum Beispiel auch jemand, der, also wenn ich mir eure Hosen angucke, ich würde auch immer den hohen Bund haben wollen. Ich glaube, der Christian, der jetzt schon relativ lange mit eurer Hose unterwegs ist, der sie auch jetzt am kommenden Wochenende bei Radda am Ring im Einsatz haben werden wird, weil, was ich auch ganz... wie soll man sagen? Schön finde, ne? Weil wenn du da im Schrank wahrscheinlich deine 5, 6, 7 Hosen hast und sagst, alles klar, Rennen, besondere Veranstaltungen, schönes Ding, da möchte ich mich auf eine Hose verlassen und ja. Dann nimmt ihr eure, das ist ja, also nicht, dass er jetzt der cool. Maßstab aller Dinge wäre, ne? Aber ich finde sowas als Rückmeldung immer ganz schön.
Also ne? Die Rückmeldung kennen wir und das freut uns natürlich. Weil das ist auch das Ziel. Also ja, klar. Wir wollen ja, das ist ja auch wiederum, wie ich ganz, 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 ganz zum Anfang sagte, also der Markenkern, den wir da transportieren wollen, das ist kein Fake oder so, also das leben wir. Ja? Mhm. Und das wollen wir in unseren Produkten ausdrücken und wenn dann jemand an so einer harten Veranstaltung wie Rad am Ring das Ding auspackt, dann sehen wir uns einfach bestätigt.
Ja. Eines habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Du hast gerade eben, aber das passt jetzt fast gar nicht zum Thema, von hier oben gesprochen. Also für mich bist du da unten.
Ja, aber also, ja.
Geografisch? Also,
höhentechnisch.
Okay.
Ja, weil das ist ja so eine, wie soll ich sagen, das Mittelgebirge.
Okay.
Jetzt. Und wir sitzen halt auf so 800 Meter und ich glaube, Köln ist ein bisschen niedriger.
Ja, wir haben hier den wie heißt der denn? Ich weiß gar nicht. Le Monde Clamotte. So ein Müllhügel. Den haben wir jetzt eine höchste Erhöhung hier.
Schutthügel aus dem Zweiten Weltkrieg.
Genau. Also das ist es in der Tat. Aber da kam, das ist so die höchste Erhebung, glaube ich, hier. Aber ich kann mich jetzt auch komplett falsch liegen, wenn ich ehrlich sage. Ihr produziert da vor Ort. Ich war letzte Woche bei einem anderen Produzenten, auch der sozusagen der zweitgrößte Arbeitgeber vor Ort wäre, weil er aus Überzeugung, aber auch aufgrund des Standortes sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gegend rekrutiert. Ihr produziert vor Ort, da bei euch, wie muss ich mir diese Produktion, also ihr seid leider Gottes zu weit weg, um mal eben vorbeizufahren, sonst hätte ich mir das schon gerne angeguckt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie groß ist das so rein flächenmäßig? Wie viele Menschen sind da mehr oder minder die ganze Zeit? Also ich tue mich schwer, ich habe da eine schlechte Vorstellung.
Ja, das ist schon noch recht überschaubar. Also wir sind Mieter in einem relativ großen alten Textilkomplex. Also hier oben auf der Alp, sage ich jetzt wieder, war so bis Mitte der 80er noch ein ganz großes Textilcluster. Also über die vorletzte Jahrhundertwende hinweg war das Boomtown, was Textil betraf. Und dann halt im Zuge der Globalisierung ist es einfach immer weiter abgewandert. Aber es gibt halt noch viele Flächen, die auch schön sind. Und da sind wir eingemietet und haben da inzwischen 7 Festangestellte näher.
Okay.
Wenn man jetzt als Laie diese Produktion sieht, dann denkt man so, das ist ja Pippi. Also denken wir auch immer wieder, aber man ist dann doch erstaunt, wenn man so nach einem Jahr guckt und sieht, also an den Zahlen, was aus der Produktion rausgepurzelt ist. Also das ist schon ganz cool, aber jetzt sind wir halt so an einem Punkt angelangt, wo wir so aus allen Nähten platzen und jetzt schauen wir uns gerade um nach mhm. anderen Möglichkeiten.
Aber, ja, aber immerhin. Also wenn ich jetzt, also Verantwortung auch für 7 Mitarbeiter oder für 7 Angestellte, das ist ja auch trotzdem ne, was, ne? Also das, ich finde, das wird sehr oft unterschätzt, dass man ja auch dann einfach sagt, okay, ich habe hier 7 Leute, die arbeiten für mich, aber ich bin auch, irgendwie kümmert man, ne, also so eine alte Vorstellung davon, des Moguls eines Unternehmens, ne? Aber, aber man hat ja auch irgendwie eine Verantwortung, finde ich, auch als Arbeitgeber, ne? Und das ist ja auch etwas, wo man reinwachsen muss vielleicht und wo man, ne, dann hat man mal einen Angestellten und einen zweiten und dann werden es auf einmal 7 und dann im nächsten Schritt hast du 15 und musst dir überlegen, wie kommen die alle zur Arbeit und so weiter, ne? Bei deiner Standortauswahl.
Klar. Ja, aber ist Gott sei Dank was jetzt nicht von heute auf morgen passiert, sondern ja. Da wächst man tatsächlich relativ gut rein.
Ja, ja. Also ne, auch da wieder aus meiner Lebenswirklichkeit, ne, wenn ein Unternehmen über 20 Jahre gewachsen ist und dann vielleicht mal von 2, 3, 4, 5 Leuten auf 150, 160, 170 irgendwann gekommen ist, ne, dann und dann auch immer Schritte der Vergrößerung gemacht werden, ist auch ein ganz interessanter Prozess, finde ich, so als solches, ne, als Außenstehender das zu betrachten. Wenn ich jetzt bei euch sagen würde, pass auf, ich möchte jetzt diese Mi-Hose haben, um vielleicht diesen Ablauf. Ich meine, ich kenne ihn schon ein bisschen, aber weil ich ihn beim Christian mir einmal mit durchgespielt habe. Wenn ich jetzt so das Maximale an Service und Ausmessen und Pipapo und in scharf mit Soße und Salz noch drauf hätte, wie wird sowas ablaufen? Ich rufe bei euch an oder ich schreibe euch eine E-Mail und sage, ich brauche eine Hose und ich brauche die beste Hose. Ja. Was sagt ihr denn dann? Ja.
Wenn du ein Problemkandidat bist, sagen wir dir, dann kommst gerne vorbei. Mhm. Für dich jetzt ein bisschen weiter Weg nach.
Ja, aber weißt du, ich hab Zeit, ich hab Geld. Ich bin jetzt dein neuer Lieblingskunde. Ich habe sehr viel Zeit, ich habe sehr viel Geld und ich habe ein Sitzproblem und das möchte ich jetzt mit euch lösen.
Ja, dann kommst du einfach zu uns runtergefahren. Dann bringst du dein Fahrrad mit, dann bringst du deine bisherige Hose mit, mit der du am besten zurechtkommst, dann bringst du deine Radschuhe mit und dann packen wir dich hier auf einen Rollentrainer. Wir geben dir eine definierte Leistung, sodass wir sagen können, das ist das auch wieder reproduzierbar. Wir geben allen Leuten einfach lockere 2 Watt pro Kilogramm. Die dürfen 80 Umdrehungen fahren. Dann legt man noch die Position im Lenker fest, wenn du ins Rennrad fährst. Also je nachdem, was die Leute eben bevorzugen, Oberlenker, Bremsgriffe, Unterlenker. Auch da, um wieder eine reproduzierbare Setup zu haben. Und dann dürfen die mal mit ihrer bisherigen Hose fahren und schauen wir uns das an. Und das Ergebnis ist meistens relativ eindeutig. Ja. Also da gibt es dann halt, also Leute, die Probleme haben, werden unmittelbar mit diesem System quasi auf ihre Probleme hingewiesen. Mhm. Und wie ich vorhin sagte, also oft ist es tatsächlich so, dass die Leute in eine falsche Position auf dem Sattel haben. Es gibt schon öfters, als man denkt, Dysbalancen, also dass die Druckverteilung rechts-links unterschiedlich ist.
Ja.
Und dann gibt es natürlich Leute, die haben auch mal einen falschen Sattel. Das ist dem aber selten, dass zu schmale Sättel zum Beispiel gefahren werden. Aber gibt es durchaus auch. Und wenn es dann halt um das Thema Dämpfung geht, wo dann die Mi-Hose natürlich ihre Vorteile ausspielen kann, da wird es dann für uns dann einfach schön, weil dann kann man einfach mit diesen Millimeterschritten der Polsterstärke kann man dann sehr fein sich da rantunen, wo wir sagen, aus unserer Erfahrung, aus unserem Rechenmodell heraus, das Optimum liegt.
Habt ihr mal überlegt, auch gleichzeitig sowas wie ein Bike-Fitting oder so etwas anzubieten? Weil das klingt jetzt also vom technischen Ablauf her, scheint ihr ja gar nicht so weit weg davon zu sein. Ich meine, die
Skills
muss man auch haben.
Nein, ja, zum Teil. Also wir lassen da schon die Hände davon. Also klar, das ist die grundlegenden Skills, kennen wir, weil wir selber Radfahren und also schon ein paar Kilometer gemacht haben. Aber wir sagen auch bei Leuten, wo wir jetzt klar eine Disbalance sehen, also ich bin zum Beispiel auch so ein Kandidat und ich gehe dann halt zu meinem Orthopäden und der sagt, oh je, Stefan, bist im Stress, da muss man da mal wieder was gucken. Und dann geht es wieder, aber da sagen wir so, also wenn es massive Probleme sind, also wenn, da sprechen wir aber dann von Abweichungen im Druck, die sind dann jenseits der 50%, dann schickt man die Leute zum Orthopäden und sagen, lass dich mal angucken.
Okay.
Bei anderen, wenn es jetzt wirklich kleinere Dinge sind, dann fragen wir die Leute, ob sie da damit ein Problem haben. Wenn sie ein Problem haben, dann können wir schon ein bisschen spielen anfangen. Ne? Also wenn es im Bereich liegt, wo ich sage, da machen wir nichts kaputt. Ja? Da ist orthopädisch soweit alles halbwegs in Ordnung, dann können wir auch mit unterschiedlichen Polstern links, rechts einfach so ein Feintuning machen und das hilft schon.
Mhm. Aber ihr würdet jetzt nicht zum Beispiel jemand sagen, pass mal auf, ich sehe, wie du hier auf dem Rad sitzt. Das ist so jenseits von allem, was ich bisher kenne. Und ich weiß, dass deine Probleme im Rücken zum Beispiel davon kommen könnten. Du hast einen 150er Vorbau. Das ist bei deiner Körpergröße. Ja. Ne, vielleicht. Das würdet ihr, oder das sagt ihr.
Also, ein Klassiker bei, ich habe vorhin gesagt, dass die Leute sitzen oft falsch. Ja.
Ja.
Der Klassiker ist einfach, die sitzen halt einfach zu weit vorne. Ja. Und dann sitzen die in einem Bereich, wo der Sattel schmal wird. Und dann hat man wenig Fläche, um Druck abzulasten. Und dann wird einfach der Druck pro Flächeneinheit größer. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja. Und wir sagen halt, liebe Leute, also wenn ihr da vorne sitzt, dann wird das nie was. Da könnt ihr die beste Hose der Welt anziehen, ihr werdet immer wieder das gleiche Problem haben. Also versuchen wir euch zumindest mal ein bisschen in den Bereich des Sattels zu bewegen, der gut ist, so wie auch die Sattelhersteller sich ausgedacht haben. Und wenn wir sehen, dass jetzt natürlich grandios was in der Länge vom Rad nicht stimmt oder die Sattelhöhe grauenhaft ist, dann sagen wir, komm, hier ein bisschen, da ein bisschen, aber wir würden jetzt nie massiv in das System eingreifen.
Aber nichtsdestotrotz, ich finde das ja grundsätzlich immer, egal wer es, also was ja nicht egal wer es macht, aber Lieschen Müller um die Ecke nicht, aber jemand, der sich mit der Materie beschäftigt, eine zweite Meinung zu hören, weil man kann sich selber auf dem Rad nicht sehen oder nur durch großen Aufwand mit diversen Spiegeln. Ist ja immer grundsätzlich gut und ich finde auch schön, dass ihr das dann, dass ihr so eure Meinung dazu sagt. Ne? Das ist ja
also die Kunden schätzen das auch, aber wir sagen halt bewusst dazu, wir sind jetzt keine Bikefitter, wir sind keine Orthopäden, wir können die Drucksituation, die Reibungssituation, was jetzt diese Schnittstelle Hose Sattel betrifft, das wissen wir schon sehr viel drüber, ja. Und wir wissen halt, welche Rahmenbedingungen es braucht, damit das funktioniert, zum Beispiel das richtige Sitzen auf dem Sattel. Und die richtigen Rahmenbedingungen herzustellen, das trauen wir uns auch zu bis zu einem gewissen Grad, aber wenn es dann wirklich zu extrem wird, sagen wir den Leuten, stopp, also hier endet unsere Kompetenz.
Ja. Ne?
Und bitte wendet euch an Bikefitter oder einen Orthopäden, weil das finde ich nur fair. Also
absolut. Ja. Eine ganz einfache Frage zwischendurch, was fährst du für einen Sattel? Oder möchtest du das nicht sagen? Hätte ich Verständnis für.
Ich fahre einen
schwarzen.
Einen
schwarzen vielleicht oder einen weißen?
Nein, durchaus einen schwarzen Sattel. Ich fahre derzeit einen modifizierten Tune Comfort.
Okay. Ist ja völlig. Aber das
ist. Den finde ich gut, den mag ich.
Ja.
Aber ich fahre auch. Also ich bin ein alter Cellitalia-Fahrer und habe da alles durch und ich fahre auch unterschiedliche Sätze. Ich bin jetzt kein Problemsitzer. Das ist bei mir nicht so das Thema.
Nee, aber es gibt ja auch
aber den Tune fand ich, ja.
Es gibt ja auch keinen falsch und richtig, ne? Also das ist.
Nee, gar nicht. Das muss halt passen. Manche mögen flache Sattel besser, manche mögen rundere. Manche brauchen Polster, andere kein Polster. Also, mein gut, den Tune, den kann man halt nur mit entsprechendem Polster fahren. Aber, ja.
Wenn der
aber der Tune ist, den Tune fand ich durchaus interessant, weil er einen schönen Flex drin hat. Das ist tatsächlich für einen Vollcarbon-Sattel super komfortabel.
Also, ich war jetzt bei dir. Ihr habt mich so ein bisschen auf dem Rad, ihr habt korrigiert, wie ich gesessen habe ein bisschen, weil ich mit dem Sitzknochen jetzt bei meinem Escolab-Sattel zu weit vorne saß. Ich sitze jetzt da drauf. Dann hast du eben angedeutet, es gibt so eine Druckmessung. Das heißt, ich stelle mir das jetzt laienhaft vor, dass so eine Art Matte auf den Sattel gelegt wird und dort wird dann aufgrund von elektrischen Strömungen, die durch meinen Druck verändert werden, so in der Art.
Also es ist ein System.
Das war früher.
Ja,
okay.
Also es ist schon eine Matte, ja, ist richtig. Die hat die Form eines, nennen wir es mal, Sattelüberzugs. Die kommt, den Hersteller kennen viele, die treiben sich immer auf der Eurobike rum von Gebio meist. Das ist ein System, da stecken Druckmesssensoren drin, das sind, ich würde es mal grob sagen, 100 Stück, mal Daumen. Und diese Druckmesssensoren, die liefern alle Hundertstel Sekunde einen Druckwert an das Programm. Das schreibt den auf und dann gibt es da so ein Überlagerungsbild. Ja. Und das zeigt dann einfach an, wo Zonen hohen Druck sind, wie die Balance ist. Und das ist ein super Instrument. Das Instrument haben wir jetzt schon erweitert. Wir nutzen es auch schon draußen. Es hat ein WLAN. Okay. Und da ist es halt ganz interessant, weil die erste Einstellung der Mi haben wir komplett drin gemacht. Und die Grenzwerte, die wir da ansetzen, wo wir sagen, bis hierher sind Druckspitzen in Ordnung, sind halt tatsächlich nur quasi Werte, die wir von drin aus Erfahrung nach draußen übertragen haben, aber jetzt haben wir halt auch das erweitert, auch über eine Leistungsmessung am Rad, dass wir einfach genau sehen, was draußen passiert, und das ist schon interessant.
Also dass ihr sozusagen den Unterschied zwischen auf Rollentrainer zu draußen, vielleicht auch wie sich das dann anfühlt, wenn man einen Anstieg fährt, also wenn es wirklich in Winkel hochgeht, Abfahrt ist jetzt wahrscheinlich weniger interessant, ne, weil da werden ja die wenigsten dann Probleme bekommen, aber um solche Sachen aufgreifen zu können, unterscheiden sich die Belastungs- oder Lastungs-? Belastungsspitzen, zum Beispiel wenn ich bergauf fahre, deutlich von denen wie jetzt auf dem Rollentrainer, also in der Ebene?
Also da ist wenig Unterschied, weil, also man kommt, gut, kommt drauf an, wie du den Berg hochfährst.
Im Stehen.
Genau, im Stehen, da sind sie natürlich maximal niedrig. Nein, also im Sitzen, das kennst du selber, also da ist einfach die Leistung schon ordentlich hoch. Man sitzt ein bisschen weiter vorne auf dem Sattel, da kommt gar nicht mehr so viel Gewicht an.
Okay.
Ja, also für uns ist immer noch die kritische Situation ist tatsächlich verhältnismäßig lockeres, also im Training so GA-Rollen auf der Ebene. Mhm. Und das womöglich auf einem schlechten Untergrund. Mhm. Oder auf dem Mountainbike. Mountainbike haben wir gesehen, das ist schon anspruchsvoller zum Sitzen, weil man sitzt mehr, schlichtweg, weil man halt auch mal Traktion braucht. Und die kleinen Schläge, die immer wieder kommen, auch beim Fully, auch wenn man wenig Druck fährt, die machen im Sitzen einfach müde. Und okay. Da reagieren wir halt, ein recht probates Mittel, mit ein bisschen mehr Polster in unserem Rechenmodell. Und damit ist dann ganz gut abgefangen.
Also ihr habt mich jetzt da drauf sitzen gehabt, habt meine Belastung gemessen, das heißt, das ist dann ein Zusammenspiel, ich glaube, es waren 4 oder 5 Faktoren aus Gewicht, Position, ja. Sattel, ja. War es noch, warte mal, war es Fahrer halt, Schmerzempfinden war das, glaube ich, auch? Ich weiß, eine Sache war nicht dabei, wo Nein. Ich immer dachte, das gehört dazu. Das gehört
Haltung,
nicht dazu?
Radhaltung, die Haltung auf dem Rad, also sitzt du ist sehr sportlich, also nimm mal Unterlenker.
Ja.
Oder hast du jetzt eine super komfortable Position, weil es ist schon ein enormer Unterschied in dem Druck, der noch auf dem Sattel abgeleistet wird. Fährst du Unterlenker, da kommt fast nichts mehr auf den Sattel an. Also da ist sehr viel Druck auf den Arm. Und wenn du jetzt halt jetzt wiederum Rennrad-Oberlenker fährst oder womöglich halt einen Haufen Spacer drin hast, eine super gemütliche Position, dann kommt schon ordentlich Gewicht auf den Sattel runter.
Okay. Und aus diesen Parametern sprecht ihr dann eine Empfehlung aus, aufgrund dessen das Polster dann in seiner Dicke definiert ist?
Genau. Also wir haben eine Satteldatenbank angelegt, wir haben einfach viele Sättel hier gehabt, haben die ausgemessen und haben die in das Rechenmodell einfließen lassen und dann spuckt es die entsprechenden Werte aus. Ja.
Gibt es eigentlich, oder natürlich gibt es die, weil irgendwann wird es unkomfortabel, aber also ich denke mir immer, boah, ich sitze gerne bequem. Vielleicht bin ich grundsätzlich ein bequemer Mensch, das mag sein. Ne? Aber
wenn du Rad fährst, bist nicht ganz so bequem.
Ja, okay. Viel zu selten dazu in letzter Zeit. Vielleicht werde ich bequem. Aber gibt es eigentlich ein zu dickes Polster? Oder ist das dann nur das Empfinden, dass ich mir die Windel meiner kleinen Tochter in groß ausgeliehen habe? Ist das ein Problem beim Fahren oder ist das nur ein unschönes Gefühl? Anders gefragt.
Es ist ein Problem.
Es gibt
zweierlei Probleme. Also bei uns ist es jetzt so, wir nutzen ein relativ dichtes, festes Polster. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir hergehe und statt des Tune-Sattels, was ich auch schon gemacht habe, ich habe mal von Canyon so einen Tester, da war halt eine Physik Alliante drauf oder kann natürlich Dinger heißen, halt mit Polsterung. Ja. Und ich war zu voll, mein Polster zu wechseln, bin mit dem Ding gefahren und hätte das Rad am liebsten beziehungsweise meine Hose in den nächsten Busch geworfen. Warum war das so? beim Radfahren, auch wenn du gut auf dem Rad sitzt, hast du natürlich immer so eine leichte Auf- und Abbewegung.
Ja.
Wenn du jetzt zu viel Polster hast, mit dem Polster, das straff ist, also das Sattelpolster ist recht straff und unser Polster ist recht straff, dann fängt das so minimal an zu schaukeln und es gibt dann immer wieder Druckspitzen. Und also weil da einfach schlichtweg, du kannst dir vorstellen, wie bei einer Federgabel, da hast du einfach jetzt mehr Federweg. Ja. Und der Endanschlag, der ist dann einfach eine größere Druckspitze da. Und das hat mich umgebracht. Und dann bin ich 2 Millimeter runter und dann, wie man bei uns sagen würde, war der Kittel geflickt. Also dann war das wieder gut. Ne? Okay. Und deshalb sagen wir den ganzen Leuten, die hier sind, also mit der Mi-Hose, weil die halt doch ein bisschen spezieller ist, auch von der Polsterung her, von der Dichte des Schaumstoffs, fahrt so dünn wie möglich. Ihr kriegt bei jeder Mi-Hose ist ja nochmal ein Austauschpolstersatz kostenlos dabei. Sagen wir so, komm, probiert so dünn wie möglich und einen dickeren könnt ihr immer noch nehmen. Mhm. Nimmst du jetzt normale Hosen, ist es nicht ganz so schlimm. Da hast du dann eher das Thema, wenn du so eine richtig fette Windel hast, klar, sieht elend aus und da läufst dann eher Gefahr, dass das Material mal anfängt, irgendwo eine Falte zu schlagen, irgendwo drückt, weil es einfach zu viel Material ist. Aber du hast jetzt nicht so das Thema, dass sich das ganze System so ein bisschen aufschwingt, wie ich es vorhin bei uns beschrieben hatte.
Und die Polster kann man ja auch zur Not, zwei Fragen zu den Polstern. Wie eben erwähnte ich den Profi, der mir gesagt hat, lieber eine etwas günstigere Hose, dafür einmal im Jahr eine neue und dafür fahre ich immer ein frisches Polster. Macht es auch Sinn, diese Polster nach Zeitraum X oder noch besser nach Kilometer Y mal auszutauschen? Das heißt, ich nehme jetzt einfach, ne, ich habe jetzt das Polster, ich glaube bei euch ist das E1 bis 10 oder E0 2 bis 10?
E4 bis 12. Also hinter dem E ist einfach die Millimeterangabe.
Die Dicke. Also ich weiß jetzt, okay, mit Polster 6 komme ich am besten zurecht. Ne? Das ist, ich hab vielleicht im besten Falle noch 5 und 7 mal getestet und habe die beide für schlechter empfunden als 6. Also 6 ist mein Polster. Macht es Sinn, das dann auch nach Kilometer X mal zu weg, also gegen ein neues 6er zu tauschen? Macht das, geht das? Wird das empfohlen?
Also gehen tut es. Also,
aber ist nicht nötig.
Durch das, also der Schaumstoff ist eben, also das ist ganz einfache Rechnung, also der Schaumstoff, den wir verwenden, der ist in etwa doppelt so dicht wie die Schaumstoffe, die sonst in Sitzpolstern eingesetzt werden. Und durch das ist er einfach deutlich stabiler. Also wir haben jetzt noch keinen gesehen, der kam und die Dinger durchgesessen hatte.
Okay, damit hat sich das Frage erledigt.
Also ich würde, wir würden sagen eher so, also wenn die durch sind, dann ist auch die Hose durch. Weil das kennt man natürlich, die Hose ist natürlich so konstruiert, dass sie auch bei Temperaturen, wie wir es jetzt gerade haben, noch halbwegs angenehm zu tragen ist, ja, wenn man sich da bewegen will. Und somit hat die einfach eine gewisse Lebenszeit. Ja. Und die läuft nahezu gleich, würde ich sagen, mit den Polstern. Also
deswegen zum Beispiel, es gibt ja auch, ne, eben erwähnt, Christian fährt da mit Berat am Ring und ich habe ihn dazu auch mal befragt und er meinte dann so, ich so, wie fährst du die Hose denn jetzt immer oder so? Und dann meinte er, nee, also das ist auch bewusst eine Hose, was für euch jetzt natürlich schlecht ist. Das ist eine Hose, die ziehe ich dann für den Privé an, die ziehe ich für solche Tage an, also für die speziellen Tage sozusagen, wie meine Sonntagsuniform oder Ausgehuniform oder so etwas, ne? Weil ich möchte auch noch länger was von haben, weil sie so gut ist. Ist ja ein Fluch und Segen zugleich, ne? Für euch irgendwie.
Ja, also da gibt es natürlich auch wieder solche und solche Kunden. Wir haben auch Kunden, die haben halt 5 von den Dingern im Schrank. Okay. Also da gibt es alles, aber ja, für uns, also wir sind um jeden Kunden froh, der sagt, die Hose ist cool. Und wenn der dann, weil er weniger damit fährt, länger Spaß dran hat, dann soll es uns auch recht sein. Also wir wollen keine Wegwerfprodukte produzieren. Das ist nicht unser Ansinnen. Also ja, wir wollen zufriedene Kunden haben.
Die Frage ist jetzt, also gehen wir mal zurück, um den Prozess nochmal zu schildern. Ne? Also ich sitze dann da, dann haben wir darüber gesprochen, wir haben diese Druckbelastung gemacht und ihr seid dann zu dem Ergebnis gekommen, alles klar, der Christian sitzt in der Oberlenkerhaltung, der Christian hat das Gewicht, der fährt mit dem Sattel Y. Ja. Dann sagt er, alles klar, nimm jetzt mal Polster 9. Ja. Dann schrauben wir dieses Polster in meine zukünftige Mi-Hose rein. Im besten Falle wird mein Rad aus dem Rollentrainer rausgenommen und ich fahre bei euch über den Hof. Oder fahre bei euch den Berg einmal hoch.
Ja. Wenn dir danach ist, ja. Also. Okay.
Und dann komme ich zurück mit einem. Dann habt ihr den schönsten Moment in eurer Tätigkeit, wenn ihr dann am Fenster steht, mit einem Kaffee in der Hand, einen verträumten Blick in die Ferne schweift und der Fahrer so auf den Hof hinten gefahren kommt, lächelt, jubelt und sagt: Gib mir das Gleiche noch zweimal und hier nehmt mein Geld. So läuft
ja,
das dann.
Fall, ja, genau so läuft es. Ja, also cool. Meistens wollen die noch 5, aber nee, also tatsächlich weißt du selber, also ich meine, die Qualität von der Hose zeigt sich nicht nach 5 Kilometern Berghof fahren, da muss man schon eine Ecke fahren. Also wir freuen uns immer ganz doll und das gibt es durchaus auch und man würdigt das eigentlich viel zu wenig. Es gibt schon Leute, die schreiben einen wirklich sehr, sehr nette E-Mails. Ja. Da freut man sich dann wirklich drüber und das ist halt wie immer im Leben, diese schönen Momente, die nimmt man irgendwie als gegeben hin, weil man so lange auf das Ding hingearbeitet hat. Die anderen Leutchen, die vielleicht gegenteiliger Meinung sind und einem dann eher komische E-Mails schreiben, gibt es ja auch, die dann eher runter. Aber da lernen wir draus. Also jetzt, es gibt vielleicht das ein oder andere Kundenfeedback, das ich soll ich sagen, relativ schnell im Papierkorb schiebe. Mhm. Aber ansonsten sind wir da wirklich sehr genau dahinterher. Und das hat uns auch viel geholfen. Also, weil, wir sind nicht unfehlbar, ja. Wir haben Fehler gemacht, wir werden weiterhin Fehler machen. Mhm. Aber wir wollen sie halt so gering als möglich halten.
Ja, klar. Und du kannst es, also wie sagte der Herr, der noch etwas weiter im südlichen, noch weiter im Süden ist, everybody darling is everybody step irgendwann, ne? Also du wirst es nicht jedem recht machen können und dafür sind ja die einzelnen Ansprüche und was man damit machen möchte und alles zu unterschiedlich. Aber ich kenne das ja selber, sei es jetzt aus dem beruflichen Alltag oder auch hier, wenn man jetzt so eine Grand Tour abgeschlossen hat mal wieder. Und man fragt danach, wie war die Berichterstattung und man kriegt so 2-3 E-Mails, wo gesagt wird, oder wir hatten letztens, dass jemand gesagt hat, ich schaue die Tour de France nur, weil ich durch euch da mal wieder aufmerksam geworden bin und wieder Lust hatte, mir das anzuschauen. Das sind dann natürlich so Momente, wo man dann auch…
Schon cool.
Ja, ne, da hat man einfach Spaß und dann, das ist ja abseits von den wirtschaftlichen Gesichtspunkten dann auch irgendwie so eine Bestätigung, dass man es gerne weitermachen möchte. Ich habe die Hose von euch bekommen, ich bin bei euch da jetzt zufrieden, du hast es eben schon vorweggenommen, sollte es mit dem Polster dann vielleicht doch nicht richtig sein, habe ich noch ein zweites, was ich dann zu Hause vielleicht doch mal so auf meine Hausstrecke ausprobieren kann dagegen. Dieser Wechsel von den Polstern sieht zumindest in der Theorie sehr einfach aus und du wirst natürlich einen Teufel tun und sagen, es ist nicht so, aber wie lange brauchst du, um so ein Polster zu wechseln und wie lange brauche ich?
Na, ich brauche eine Minute, du brauchst vielleicht beim ersten Mal 3.
Okay,
das ist ja überschaubar. Also es ist nicht wie Reifen aufpumpen, ne? Ja. Aber es ist auch nicht ein Vorgang wie Reifen aufpumpen, den man halt nahezu bei jeder Fahrt irgendwie durchführen muss, sondern wir sagen halt, wenn du mal dein Setup gefunden hast, dann kannst du da fahren. Wann wechselst du es? Also im Frühjahr bist du vielleicht ein bisschen empfindlicher, weil du noch nicht so viele Kilometer gefahren hast, dann kannst du wegen mir ein Millimeterchen mehr nehmen. Oder du fährst Mountainbike und hast die Idee, mal einen Alpencross zu machen und hast einen Rucksack dabei, dann ist es auch ganz nett, wenn du ein bisschen mehr Polsterung hast. Aber ansonsten fährst du das durch und fertig. Ja.
Nimmst du die zum Waschen raus, die Polster? Also die bleiben,
drin. Die bleiben drin. Also wir sagen höchstens, wenn jetzt jemand eine Mehrtagestour hat und absolut sparsam im Gepäck ist und nur eine Hose dabei hat, dann ist es ganz hilfreich, wenn er die Dinge rausnimmt, bevor er sie am Abend rauswäscht, weil dann hat er am nächsten Morgen eine trockene Hose. Okay. Und nicht, wie man das halt kennt, das Sitzpolster trocknet halt immer am langsamsten und hockt nicht so auf so einem nassen Schwamm in der Früh.
Das
ist echt sehr angenehm.
Dieser nasse Schwamm in der Früh ist auch das gleiche Geräusch oder das gleiche Gefühl, wenn die Schuhe, also wenn die Socken in den Schuhen so langsam vollgelaufen sind, bei jeder Pedalumdrehung. Ja, kennt man alles schon erlebt.
Okay. Ja.
Also wir haben darüber gesprochen, wie ich dann fertig bin. Um vielleicht jetzt so ein ganz kleines bisschen noch so euer gesamtes Produktportfolio, weil bei der Mi, die Geschichte ist jetzt auserzählt eigentlich, ne? Also ich habe jetzt meine Hose bekommen, ich bin damit glücklich. Ja. Wenn ich das Polster nochmal tauschen will, dann rufe ich euch an und sage, hier, pass mal auf, oder ich kann es auch kaufen, ne? Wenn das eine, was ihr mir mitgegeben habt, passiert das auch, aber das kann ich mir eigentlich so schwer vorstellen, ne? Dass dann Leute nochmal.
Selten, ne? Oder sie haben, also manchmal wieder passiert es und uns geht es dann halt durch. Die haben dieses Sitzversprechen nicht verinnerlicht, also die kaufen ein Polster, obwohl sie eins kriegen würden. Das kommt halt auch vor. Und wenn wir es sehen, dann korrigieren wir das. Ja. Aber ansonsten braucht da niemand was nachkaufen. Das Einzige, was wir halt noch machen, ist, sollte jetzt jemand eine Anatomie haben, die jetzt so gar nicht zu der Hose passt. Also das betrifft meistens dann die Länge der Beine oder vielleicht mal die Länge der Träger. Und so ein Mensch ist hier oder der ist irgendwie kundig und kann das auch zu Hause abstecken, dann sagen wir so, wir bringen das Produkt noch, wenn es jetzt innerhalb der Möglichkeiten ist, also was einfach der Schnitt zulässt, bringen wir noch in Form.
Mhm. Okay, also der jetzt zum Beispiel einen extrem langen Oberkörper zum Unterkörper hat, also so der Sitzriese sozusagen, ne? Dass man da im Nachgang das nachjustieren kann. Ne?
Oder die Beine halt zu lang sind, dann macht man die auch einen Tacken kürzer.
In dem Zusammenhang dann vielleicht auch direkt die Frage, die für manche Hörer ja auch wichtig ist, Crash Replacement im Sinne von einer Reparatur, bietet ihr das an?
Ja. Ja, also das Ganze. Ja, klar. Also im Mai ist auch wiederum, das ist für uns relativ einfach, weil wir halt die Fertigung da haben. Wenn du jetzt halt nur Teile verkloppst, dann musst du es wieder deinem Produzenten zurückschicken. Das ist dann natürlich ein elender Prozess, das dauert furchtbar lange. Und also wir schaffen es jetzt nicht am nächsten Tag, aber wir sind da schon ziemlich fix. Und wenn halt ein Produkt so beschädigt ist, dass wir sagen, boah, also eine Instandsetzung in Neuzustand ist zu aufwendig, dann machen wir immer einen super fairen Deal aufs neue Produkt.
Mir ist das einmal passiert, dass ich mit einer neuen Winterjacke, also wirklich keine günstige, also es war wirklich keine günstige Winterjacke. Ja. Und ich hatte die blöderweise, warum auch immer, an dem Tag benutzt, um zur Arbeit zu fahren. Also mit meinem normalen Stadtrad, musste morgens schnell gehen und dachte ich, ach, es ist schweinekalt gerade draußen. Warum sollst du nicht die Jacke nehmen, ne? Also wenn es auf dem Rennrad, zum Rennradfahren gut ist, dann kannst du dafür ja auch nicht schlecht sein. Und dann hat es mich geschmissen. Das ist so, also, ne?
Aber gut, das ist, die Geschichte hat jeder, ein guter Freund von mir, ich weiß es noch wie heute, der hatte ja als Tombonen-Weltmeister wurde, hatte der die weißen Tombonen Northwave Spezialschuhe, erste Ausfahrt, glitschig hingelegt, die Dinger eingesaut und kaputt.
Ja.
Also, mei.
Mir ist aber bei der, die Jacke ist bei mir übrigens angemerkt am Rande. Die hat, also ich hatte die Arme auf, da drunter, die hat aber einen Kratz, also die hat ein winziges, ich würde sagen Stecknadelkopf großes, noch nicht mal, also halb Stecknadelkopf großes, noch kleiner, ein Viertel Stecknadelkopf großes Löchlein, was aber in der Funktion keinerlei Abbruch hat und ansonsten hat die noch nicht mal Kratzer oder sonst was abbekommen.
Ja, also die hat, das ist manchmal interessant bei Stürzen, was passiert.
Ja, also die hat das wirklich völlig anstandslos mitgemacht und danach bin ich sogar nochmal mit dem Ding von einem Auto gefahren und hat sie auch... Das soll ich vielleicht mal meine Fahrweise auch überdenken.
Möglicherweise.
Ja, ich bin noch mal in einem Bianchi-Trikot durch eine Heckscheibe geflogen. Das, da meinte meine Frau, jetzt würde ich es mit dem nachmachen und ein bisschen übertreiben. Naja. Also Crash Replacement oder noch im Nachgang jetzt irgendwelche komischen Anpassungen geht. Gibt es auch so Wünsche, wo ihr dann, wo ihr sagt, nee, also das aus, anders gefragt, ich kenne jetzt einen Hosenhersteller oder es gibt eine Hose, die hat zum Beispiel so Taschen an der Seite, wo man Sachen noch reinstecken kann. Gibt es auch Sachen, wo ihr euch denkt, mei, was soll der schmarrn? Also ohne jetzt auf dieses Beispiel genau einzugehen, gibt es etwas, was ihr auch so auf Kundenwunsch sagen würdet? Nee, machen wir nicht. Also das ist wirklich zu abseits dessen.
Schon, also ja. Also wir machen eigentlich, wir bewegen uns, wenn wir jetzt Anpassungen machen, sag ich mal, in der Grundidee des Produkts. Und die ist eigentlich ganz gut festgezurrt. Dann sind wir relativ stur, also wir machen, wie gesagt, in diesem Rahmen machen muss, wir würden auch nie eine rote Hose oder sowas machen, das wäre... Ist unvorteilhaft.
Weiße Hosen sind immer sehr gern gesehen.
Ja, weiße Hosen können schon ganz cool sein, aber ja.
Also das ist auch Geschmack.
muss halt passen. Muss passen. Ja. Aber würden wir jetzt auch nicht machen. Also wir, weil sie sind einfach zu problematisch in vielerlei Hinsicht. Da hat man keinen Spaß dran als Hersteller.
Wie läuft das denn? Also wenn wir uns jetzt mal, wo wir jetzt bei der Mi das sozusagen einmal durchgespielt haben und ich jetzt der glückliche Kunde bin, ihr habt ja bis jetzt, wenn ich das zumindest so, wie ich das richtig verstanden habe oder richtig verfolgt habe, würde es, also wenn ich jetzt der extern eingeladene Produktmanager wäre, der sich das mal bei euch anguckt und dann sagt, das und das hätte, würde ich jetzt vorschlagen, noch dazu erweitern. Ihr habt nicht eine ausgewiesene Sommerhose im Sinne von etwas dünner oder für heiße Temperaturen geeignet und ihr habt jetzt auch keine kurze Winterbib bisher. Ich möchte nicht vorweggreifen, also ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Geheimnis dir entlocken, aber ist das aus Überzeugung oder sagt ihr einfach, wir haben uns bis jetzt darauf einfach konzentriert, was wir haben und das ist nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft das mal geben wird, aber ne, also wir wollen erstmal das, was wir jetzt haben, richtig machen. Oder ist das irgendeine Art von Überzeugung, die dahinter steht?
Nee, gar nicht. Also die Winterbibs finde ich nicht uninteressant, persönlich, weil ich bin, wenn man aus dem Rennsport kommt, fährt man halt gern mit Beinlingen, also lange Hosen mag ich nicht so.
Ja.
Und dann fährt man halt immer extrem lange noch mit einer normalen Bib und die wird dann doch ziemlich frostig. Aber man muss halt aufpassen, wenn man so klein ist. Also man muss schon gucken, welche Produkte welchen Umsatzanteil erwirtschaften,
ja,
und da eben sein Augenmerk drauflegen, ne? Also, und die gut machen. Ja. Und jetzt nicht anfangen, weil wir eben auch beschränkte Entwicklungskappe haben, noch die x-te Bib machen, die halt für den Winter taugt oder für hochsommerliche Temperaturen. Das ist was, da haben wir schon ein bisschen was auf dem Zettel, aber da wägt man halt auch ab, weil wir halt sagen, wenn, dann machen wir ein Produkt, wo dann auch wieder, wo wir überzeugt sind, aber auch aus kaufmännischer Sicht interessant ist.
Total. Also,
wenn du mir jetzt 1 Million Euro geben würdest und sagen, komm, jetzt könnt ihr ja auch hier hinsitzen und machen, was ihr wollt, mei, dann hätten wir schon noch ganz andere Sachen. Also Ideen haben wir genug. Aber ja, das sind dann halt so, das wären halt so Hirngespinste. Ich habe jetzt gerade jüngst sowas von Tax gelesen. Die haben jetzt ja so ein, ich glaube letztes Jahr so ein Laufband vorgestellt.
Ja, den Magnum.
Den Magnum, genau, den Magnum. Und ich bin Besitzer eines, wie heißt der Dinger? Der normale halt, dieser...
Neo Flux.
Der Neo habe ich. Und der ist ja schon ganz, der ist ganz ordentlich. Ja? Und wenn man aber das Ding sieht, dann ist schon lässig. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und der, ich weiß nicht, ob es der CEO ist, also Geschäftsführung Tax, meinte so, ja, das wäre ein Produkt, das ist ihnen schon lange durch den Kopf gegeistert und sie haben es einfach gemacht, weil sie es geil fanden. Sie und glauben nicht, dass sie damit Geld verdienen.
Ja. Und weil sie sich leisten können, das zu machen.
Ja, weil sie können sich leisten, genau, die können sich leisten und wir können es halt nicht leisten. Und deshalb gibt es halt diese ganz lustigen, exotischen Produkte, die wir vielleicht auch cool fänden, nicht zu kaufen. Also was wir natürlich daheim im stillen Kämmerlein haben, das ist natürlich was anderes.
Ja, du kannst, ja. Ne, wenn man, wie hatte heute, just heute noch jemand zu mir gesagt, ne, studier Chemie, dann kannst du ja alle Drogen selber bauen. Ja, es ist ja auch jetzt in gewisser Hinsicht das Gleiche. Ne? Also man guckt natürlich dann, ne, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, also man sieht dann, was es auf dem Markt gibt, alles für Variationen des Modells Hose. Ne? Also warm, kalt, normal, lang, kurz, Dreiviertel und so weiter. Aber das finde ich, also mich hat einfach interessiert, ob es eine Überzeugung ist aus irgendwelchem Grund auch immer. Nee. Oder ob das jetzt einfach wirtschaftliche Gesichtspunkte, die ja die vernünftigsten auf der Welt überhaupt sind, die euch dazu bringen, so ein Portfolio langsam aber sicher zu haben. Mir ist zum Beispiel auch noch, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich habe noch in Erinnerung einen anderen Hersteller, der auch, wie ich fand, damals zumindest sehr schöne Hosen gemacht hat und wo ich hinterher den Eindruck hatte, die es jetzt nicht mehr gibt, die vielleicht aufgrund des zu schnellen oder zu großen Produktvielfalt, Erweiterung, immer neu und so weiter, die halt nicht dieses langsame Wachstum gemacht haben. Und vielleicht das auch am Ende des Tages, naja, dann dazu führt, also, dass es nicht gut läuft.
Ich denke, bei der Hose ist halt so, eine zu große Differenzierung versteht auch der Kunde nicht mehr. Ja.
Ja,
also klar. Das, was wir jetzt machen, ist einfach, das ist eine Preisschichtung. Ja. Das sind alles prima Produkte. Das sind aber herkömmliche Radhosen, mit denen man halt vernünftig ein paar Stunden auf dem Rad fahren kann. So. Die haben jetzt kein ausgewiesenes Merkmal für besonders warm, für besonders kalt, sondern das ist halt
eine Radhose.
Wenn es jetzt banal klingt, das ist eine normale Radhose. Ja. So. Und das reicht für die meisten Leute, ja. Wenn man sieht, was da teilweise im Markt passiert, das ist schon verrückt, das kapiert keine Sau mehr. Also, glauben wir. Mhm. Und es gibt sicherlich ein paar Verrückte, aber die von ein paar Verrückten lebt man halt nicht. Und wenn ich mir jetzt so unser Kundenspektrum angucke, dann ist das schon eins, da muss man aufpassen an solchen Ecken, ja. Da darf man nicht überziehen, da muss man einfach geradlinig bleiben und so, dass es die Leute verstehen. Weil sonst ist die Gefahr einfach größer, dass man die verliert.
Mhm. Wenn wir vielleicht mal noch so ein bisschen auch grob über den Rest vom Fest gehen, ne? Ihr habt ja sonst, ja. Also im Prinzip könnte ich mich ja bei euch einmal komplett einkleiden für meine Radsportzeit. Ne? Also vom Baselayer.
Wir schließen halt zwei Dinge aus, weil wir sagen, das können wir heute noch nicht gut genug und die Frage ist, ob wir es jemals machen wollen. Das ist zum einen mal Regenbekleidung, weil da braucht es halt einfach, also wenn es gut sein soll, braucht man eine andere Fertigungstechnik, die wir nicht im Haus haben. Da muss man halt die Nähte tapen können. Mhm. Das brauchen wir heute nicht, drum haben wir es nicht, drum können wir es nicht, also lassen wir es bleiben. Und wir glauben jetzt auch nicht, dass man mit Regenjacken jetzt wahnsinnig den Umsatz erhöhen könnte, weil da gibt es einfach schon gute Hersteller. Ja, wenn ich mir jetzt so die neuen Dinger da von Gore angucke, mei, das ist ein geiles Ding. Also ist super, das ist echt super. Also da will ich gar nicht mitspielen. Ja. Und gleiches gilt für Teile, die dann halt wirklich in Winter reingehen. Also wir sagen so, mit dem, was wir anbieten, je nachdem, wie temperaturempfindlich du bist, kommst bis 5 Grad, vielleicht mal auf dem Mountainbike bis 0, aber dann ist halt zu Ende. Weil eben die Hosen keinen Windstopper haben, weil wir keine Jacke anbieten und alles wieder aus einem ähnlichen Grund. Also das sind dann wieder schon technisch anspruchsvolle Produkte, die uns schon reizen würden, also vom Anspruch her, mit denen man aber auf einen wirklich verhältnismäßig kleinen Markt trifft, der von wenigen Spezialisten schon gut bedient wird. Mhm. Und da einfach, das sagen wir halt wiederum, also rein betriebswirtschaftlich, da sind halt die Markteintrittshürden so hoch, Der Aufwand zum Produkt zu entwickeln auch nochmal so hoch, dass wir da die Finger davon lassen.
Wobei das sehr lustig ist, weil in Düsseldorf hattet ihr, glaube ich, ich weiß nicht, ich meine das ganze Produktportfolio dabei, als ich bei euch am Start war.
Ja.
Das neben den Hosen interessanteste Produkt fand ich nämlich eure warme Windweste.
Ja, die ist cool, ja.
Die einfach noch, also und ich würde mindestens sehr viel, was hier auf dem Tisch steht, darauf wetten, dass ihr das Ding auch irgendwo schon mit Armen dran gehabt habt. Also, und ich glaube, die Wette würdest du nicht.
Nein?
Nein?
Nein,
das glaube ich dir nicht.
Aber das ist doch, das ist einfach eine Macke von mir geschuldet.
Okay.
ich mag keine Jacken. Ich finde Jacken furchtbar. Beim Fahrradfahren. Also da muss es, wenn ich eine Jacke anziehe, dann muss es, also schrecklich kalt sein.
Das wäre die zweite. Wir
haben schon die Trinkflasche eingefroren.
Das wäre jetzt die zweite Wette, die ich heute verloren hätte. Wusstest du, dass Maracuja und Passionsfrucht die gleiche Frucht ist? Ja.
Jetzt weiß ich's.
Da habe ich mich heute auch steif und fest das Gegenteil behauptet und wurde eines Besseren belehrt.
Ja, also die Jacke, nee. Also wir haben einige Jacken uns angeguckt, aber fanden wir nicht gut und wir fahren es selber auch nicht, weil Radfahren, also die warme Windweste, das ist ein cooles Produkt, weil das dann eben im Winter einfach das Plus an Wärme gibt, aber ich bin dann, und wir fahren halt schon eher sportlich Rad, bin dann immer noch über die Arme irgendwie in der Lage, wo es halt ein bisschen, sag ich mal, rausdampfen kann. Das ist bei einer Jacke, da fühle ich mich wie im Treibhaus, kann ich nicht fahren.
Was trägst du denn dann an? Also mal abgesehen davon, dass du natürlich das EWF lange am Trikot dann wahrscheinlich tragen wirst. Ja. Oder trägst du dann auch kurz am Trikot mit Armlingen? Oder wie sieht dein, also jetzt so die kälteste Tour ohne Jacke, die du letzte, was haust du dir da alles an den Körper?
Naja, also ich sagte ja vorhin, wir wohnen hier ein bisschen im kälteren Eck.
Ja.
Ob der Höhenlage. Aber ich fahre zum Beispiel, ich mache das so ein Zivilprinzip. Ja. Ich fahre ein langes Unterhemd, zwei von unseren Langarm-Trikots und die warme Weste drüber. Und da fahre ich dann tatsächlich mit dem Rennrad auch noch bei 0 Grad rum.
Okay. Also da, aber dann schon zwei Langarm-Trikots von euren.
Ja.
Okay. Ja, das ist dann aber auch schon.
Und das ist dann aber super angenehm. Ja. Dann an Armen merkt man schon noch, dass es kalt ist, aber am Körper selber, am Bronchien, wo man doch einen gewissen Schutz braucht, ist es dicht.
Ja, also das war wirklich die von allen Produkten, die ich gesehen habe, ich will damit die anderen Produkte in keinster Weise irgendwie abwerten, aber das war so das, was ich als Eyecatcher oder was ich am interessantesten fand, als ich da so durchgeblättert und durchgegangen bin. Du hast jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen wirtschaftliche Gesichtspunkte oder gesundes Wachstum als eine der Faktoren angesprochen, die euch in der Entwicklung nach vorne sozusagen ja links und rechts so ein bisschen wie einen Zaun vorgeben, ne? In welche Richtung es geht, der dann vielleicht irgendwann, wenn jetzt nach der Sendung bei euch die Aufträge sich stapeln, ja, und das ist der letzte Urlaub für die nächsten 5 Jahre war.
Wird er nicht sein?
Gut so. Aber wenn ich mir jetzt diese Straße vorstelle, ne, die links und rechts jetzt jeweils begrenzt wurde durch den Zaun, wenn dieser Zaun sich immer weiter öffnet, was wäre so das, wo du sagen würdest, das würde mich am meisten interessieren oder was wird in Zukunft da kommen oder was du jetzt schon sagen kannst oder noch nicht sagen kannst oder wie groß ist das, was da erwartet? Möchtest du vielleicht im kommenden Jahr irgendwie, was gibt es fahrradfahrtechnisch, ihr habt ja jetzt schon Hosen auch für den Mountainbike-Bereich, die Baggies, wird ja fehlen noch so ein Mountainbike-Trikot vielleicht, ne? Also so
das ja, da sind wir tatsächlich am Überlegen am Mountainbike-Trikot, aber also so wie wir es gern hätten, ist es sehr schwer zu realisieren.
Okay.
Weil es gibt halt, also wir fahren also nicht nur auf der Straße, sondern fahren, glaube ich, schon ganz ordentlich Mountainbike, fahren auch dann und wann über die Alpen drüber mit Rucksack und da sind die Anforderungen einfach andere. Mhm. Und wenn man denen wirklich so gerecht werden will, wie wir es gern hätten, dann wird es aufwendig. Und da sind wir wieder so ein bisschen dran, so kommt dann wieder die wirtschaftliche Bande zu sagen, ach, wird sich das ausgehen? Also wir sagen so, jetzt schauen wir mal, wir sprechen gerade mit ein paar Leuten, wenn sich da was Geschicktes entwickelt, kann das ein Produkt sein. Wir haben für nächstes Jahr eher wieder so die Schnittstelle, die wir halt gut können, im Fokus, das ist sicherlich das Sitzen. Wir werden auch im Trikotbereich was machen, da wird auch ein cooles Produkt kommen. So ist es nicht. Und es wird, jetzt so Gott will, zu Eurobike schon einen Kracher noch geben.
Okay.
Aber da kann ich jetzt noch nichts zu sagen.
Nö, ist auch völlig.
Und wir sind auch so, Mei, wir gucken schon weiter und manchmal wieder, wenn halt mal zumindest keine Leitplanke in Sicht ist, dann gucken wir auch mal noch ein bisschen weiter und wir glauben halt, dass das Thema Wearables sicherlich eins werden wird. Also so wie es heute ist, ist es völlig uninteressant. Also dass da irgendwo so ein Pulsmessgurt drin ist oder ein Beschleunigungssensor oder so ein Krempel, das braucht kein Mensch. Aber es gibt halt, wenn man ein bisschen weiter guckt, gibt es vor allem in den USA an den großen Forschungseinrichtungen inzwischen Sensorik, die den menschlichen Körper betrifft, die sich schon relativ elegant anflanschen lässt, die abartig gut ist. Das ist verrückt. Also wenn sich das nur irgendwo weiter miniaturisieren lässt und stabil draußen im Feld läuft, dann ist das der absolute Hammer. Und da muss man halt mal immer so ein bisschen dranbleiben und gucken. Aber das ist dann also wirklich über jede Leitplanke hinausgeschaut, weil das ist halt dort noch Forschungsstadium. Aber da gibt es wirklich Themen, die sind super interessant. Und die würden uns natürlich auch reizen. Aber das ist meiner Meinung nach, das ist Jahre bis Jahrzehnte weg, bis das dann serienreif
ist. Ja, aber stell dir mal vor, wir werden jetzt einfach vor 50 Jahren geboren. Ne? Dann hätten, klar, einfach, ja, hätten wir niemals im Leben daran gedacht, überhaupt nur, dass wir ein Telefon in der Hosentasche haben, so, und miteinander reden. Und wir sind jetzt in der Position oder in der Situation, dass wir, ich klopfe hier mächtig auf Holz, leben vielleicht noch so 30, 40, 50 Jahre, ja, ne? Wenn es ja gut läuft.
Das wird kommen.
Und erleben das noch, ne? Also in was für einer privilegierten Situation wir in der Hinsicht stecken, ne? Andererseits haben die das vor 40 Jahren vielleicht auch gesagt, dass sie erlebt haben, dass Autos durch die Gegend fuhren und nicht mehr die Kutschen.
Mit Sicherheit, ja.
Ja,
Also da sind wir schon an den Trends dran und wir sind auch bei anderen Trends sind wir eher kritisch. Also wenn es geht ja, also diese Customization Sau, die wird ja jetzt schon, also ich weiß nicht, wie lange durchs Dorf treten. Also das irgendwie alles kundenindividuell sein muss. Also sehen wir einfach nicht. Und es gibt eine Technologie im Textilbereich, die wäre sehr, sehr, sehr interessant. Aber die ist momentan noch nicht für, wie soll ich sagen, für den Zweck geeignet. Ja, die kann, also es geht um das Thema Flachstrick, 3D-Strick. Da gibt es hier bei uns oben ein Netzwerk, wo, also das ist State of the Art, das ist wirklich Weltklasse, das ist verrückt gut, aber es ist einfach von der Feinheit her noch nicht für Bekleidung, wie wir sie gern hätten, tauglich. Also wir haben da schon mal experimentiert und wenn sich das weiterentwickelt und wir wissen, dass sich es weiterentwickelt, dann ist das eine wahnsinnige Technologie.
Okay.
Aber da, genau, gleiches Spiel wie bei der erweiterten Sensorik für Wearables. Das ist schon noch ein paar Jährchen weg. Aber da muss man dranbleiben. Also das ist schon echt hochinteressant.
Das Wichtigste, also so aus den letzten, sagen wir mal, 10, 12 Sätzen, was jetzt so bei mir hängen geblieben ist, ist vielleicht etwas für dich jetzt Überraschenderes, aber als eigentlich. Ich habe mich mal unterhalten mit jemandem aus der Industrie, ganz anderes Produkt, ganz anderes Ding. Aber der sagte, der Chef von uns, der Besitzer unserer Firma, ist derjenige, der als mit den Ingenieuren unten im Keller sitzt und sich die Sachen ausdenkt und neue Sachen ausprobiert. Und da am Puls der Zeit bleibt, der mit den Leuten redet. Und das ist eine Firma, die in den letzten Jahren jetzt, glaube ich, einigermaßen Erfolg hatte. Und das klingt bei dir jetzt nämlich gerade genauso. Also nicht, dass jemand anders das über euch sagt, sondern dass du das jetzt gerade selber so erzählt hast, ne? Dass ihr die Sachen ausprobiert, dass ihr die Sachen tüftelt, dass ihr am Puls der Zeit seid. Das ist als sehr, sehr großes Kompliment gemeint, ne? Dass ihr da dran bleibt. Und dass ihr Spaß daran habt.
Das ist, muss man auch, um ehrlich zu sein, also so ein Business zu betreiben, ist halt mal viel Standardgeschäft. Das Standardgeschäft lebt davon, dass man es halt genau macht, dass man es akribisch macht, dass man zuverlässig ist. Ja. So richtig schön die deutschen Tugenden. Aber das ist halt dann teilweise auch gottesmäßig langweilig. Ja. Also da ist wenig Reiz und die Entwicklungsthemen und gerade die, wo man dann halt sagt, okay, alle Leitplanken erstmal weg und dann gucken wir mal, was geht, die machen halt Spaß. Und ich glaube, wenn das hilft einem auch wieder, dann so ein bisschen Drive zu kriegen bei der normalen, sage ich mal, Brot- und Butterentwicklung. Ja, wenn man doch sieht, am Horizont könnte was sein, was einfach nochmal einen richtigen Schub macht.
Dann möchte ich mich an dieser Stelle jetzt ganz, ganz, ganz herzlich bedanken und meinen Wunsch für euch persönlich als die Schaffer des Ganzen, dass ihr so schnell wächst. dass ihr die Leute einstellen könnt, die euch die Zeit geben, dass ihr an den Sachen weiterfallen könnt und dass ihr das machen könnt, woran ihr Spaß habt. Und die,
vielen Dank.
Und die andere Arbeit lasst ihr einfach die anderen machen. Ne?
Das ja, also, das machen wir schon. Das ist jetzt der erste Schritt. Und
ja, aber das, das einfach mal so da stehen gelassen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Stefan. Für das wirklich, wirklich interessante Gespräch. Und euch Hörern vielen herzlichen Dank, dass ihr uns jetzt diese, ja, sagen wir mal, gut eine Viertelstunde doch zugehört habt und dass ihr hoffentlich genauso viel Spaß hattet und danke für eure Unterstützung immer und zu jeder Zeit und ja, bald dann wieder mit einem normalen Snack, denke ich. Tschüss!